Buongiorno und herzlich willkommen bei Radio Adria, dem Podcast aus Italien. Hier dreht sich alles um La Dolce Vita, um das Lebensgefühl zwischen Espresso und Aperitivo, um die kleinen Geheimnisse und großen Geschichten dieses wunderbaren Landes. Ich bin Stefan Maywald, Autor und Wahlitaliener aus Grado, und ich nehme euch mit auf eine Reise voller Sonne, Genuss und Italianità. Also, zurücklehnen, entspannen und ein bisschen Italien ins Leben lassen. Andiamo! Hallo ihr Lieben, Folge Nummer 7 und wir sind schon bei 12.000 Downloads. Fantastico! Aber reden wir nicht lange rum und nehmen den Schwung gleich mit. Worum geht es in dieser Folge? Es dreht sich viel um Triest, eine meiner Lieblingsstädte. Es dreht sich viel um Kaffee und wir reisen auch nach Venedig und Gorizia. Ich sage übrigens viel lieber Gorizia als Görz. Vorher ein paar Dinge, die in den letzten Wochen in Italien passiert sind und die euch bestimmt interessieren.
Die wichtigsten Schlagzeilen.
Als erstes erzähle ich euch von zwei neuen Verordnungen. Einmal geht es um Fußball, einmal um Autos. Zwei sehr italienische Themen. Als erstes sollen Schiedsrichter besser geschützt werden. So wie in Deutschland und Österreich auch, wurden in den unteren Ligen immer häufiger Schiedsrichter angegriffen, beleidigt und gar geschlagen. Ab der neuen Saison werden sie unter besonderen Schutz gestellt, indem die Strafen für Übergriffe massiv erhöht werden. Wer einen Schiedsrichter angreift, macht sich genauso schuldig wie jemand, der einen Polizisten angreift. Wer also rabiat wird, dem drohen ab dieser Saison, die in diesen Tagen beginnt, Haftstrafen zwischen 2 und 5 Jahren, bei besonders schwerer Körperverletzung gar 8 bis 16 Jahre. Allein in der vergangenen Saison wurden mehr als 600 Angriffe auf Schiedsrichter in den italienischen Ligen gemeldet. Ich denke, diese Zahl wird sich hoffentlich sehr bald reduzieren. Thema Autos und etwas unerfreulicher. Die Autobahngebühren erhöhen sich pünktlich zum August, zur Ferienzeit also. Pro 1000 Kilometer soll es 1 Euro mehr kosten. Ich denke, das wird niemanden von uns abschrecken. Und ob das Dekret wirklich durchgesetzt wird, ist wie immer unklar. Denn der Zeitpunkt wirft kein gutes Licht auf die Politiker, klar. Wundert euch also nicht, wenn die Autobahngebühr ein paar Cent mehr kostet.
Die italienische Zahl.
27,5 Millionen Pfund. Was für ein Hammerpreis. Bei Christie's in London hat Canalettos fast 1,5 Meter breites Bild der Rückkehr des Bucintoro, der Barke des venezianischen Dogen, zum Landungssteg am Himmelfahrtstag, alle bisherigen Auktionsrekorde gebrochen. Die FAZ schreibt, selbst in Zeiten, in denen der Markt für Altmeistergemälde sich im Abwärtstrend befindet, gibt es Lichtblicke. Gleich 5 Bieter aus Asien, Europa und Nordamerika riefen immer höhere Preise auf. Und Canaletto, 1768 gestorben, gehört damit zu den teuersten Malern der Geschichte. Und ich habe eine besondere Beziehung zu ihm, denn eines seiner Bilder ist das Cover meines historischen Romans »Der Knochenraub von San Marco«. Und jetzt reisen wir nach Triest. Ich liebe Triest. Es duftet nach Meer, salzig und irgendwie gemütlich. Es duftet gleichzeitig auch nach Kaffee. Verlockend. Das ist hier in Triest kein Trick. Denn als erstes liegt Triest am Meer. Und zwar so richtig am Meer. Nicht an einem Inlandshafen, nicht an einem Flussdelta. Und die Adria ist heute ziemlich kabbelig, wie es an der Nordseeküste heißt. Wellengang im Mittelmeer? Doch, der kommt vor. Gerade hier in Triest, wenn die berüchtigte Bora an Markisen, Dachziegeln und überkronten Zähnen rüttelt. Und ich liebe auch das Essen hier. Wie könnte es anders sein? Die Triestiner Tradition des Essens soll, weil sie so ungewöhnlich ist, hier kurz erklärt werden. Ein Buffet ist eine kleine Kneipe, die ein Euro Wein vom Fass ausschenkt und dazu herzhafte Köstlichkeiten serviert. Schon vormittags kehrt man zum Rebekin ein, dem deftigen Frühschoppen. Und stimmungsvoller lässt sich kaum ins Stadtleben eintauchen. Etwa im Da Giovanni direkt am Theater. Dort bin ich am liebsten. Aber es gibt noch weitere interessante Orte. Etwa das Da Beppi. Und im Gran Malabar, eher eine Enotheka, lässt Krimi-Autor Veit Heinichen seinen Ermittler Proteo Laurenti speisen. Veit Heinichen will ich übrigens auch mal in den nächsten Wochen in diesen Podcast einladen. Und das muss man erst mal schaffen, einem Süditaliener wie Laurenti so viel mittägliche Deftigkeit schmackhaft zu machen. Einer wie Laurenti ist mit Triestinas Speisekarten überfordert. Wir Tedeschi und Austriaci hingegen verstehen vieles schnell. Krapfen, Gugelhupf, Snjappe, dazu gibt es Kaiserfleisch, Gulasch, Palatschinke und Strudel. Die Tradition des Rebekin geht angeblich auf die Hafenarbeiter zurück, die früh mit dem Ausladen der Schiffe begannen und im Laufe des Vormittags eine Stärkung brauchten. Das vormittägliche Schlemmen mit einem Gläschen Wein heißt auch Merenda Triestina, die sich frei mit dem schönen, leider im Aussterben befindlichen Gabelfrühstück übersetzen lässt. Triest tut der Seele gut, besonders kreative Gemüter fühlen sich hier wohl. Früher waren es Stendhal, Rilke, James Joyce, Umberto Saba und Italo Svevo. Heute sind es Claudio Magris, der schon erwähnte Veit Heinichen, oder Susanna Tamaro mit ihrem Weltbestseller Geh, wohin dein Herz dich trägt. Susanna ist übrigens die Großnichte von Italo Svevo, der eigentlich Hector Schmitz hieß. Und der war einer der ersten berühmten Personen, die bei einem Autounfall ums Leben kam. Nämlich im Jahr 1928. Da fuhr er gegen einen Baum. Rainer Maria Rilke war allerdings gar nicht so häufig in Triest. Der feine Poet genoss eher die prächtige Abgeschiedenheit des Schlosses Induino, ein paar Kilometer davor, in welchem ihn seine Förderin, die Gräfin Marie von Thurn und Taxis Hohenlohe, ab 1912 immer wieder wohnen ließ, oft sogar allein. Allein? Aber mit all ihren Angestellten. Ja, er wird sich dort schon wohlgefühlt haben, als Hochadliger auf Zeit, wo ihm der Weltschmerz aufs Allerschönste gemildert wurde. Seine 10 Duineser Elegien erschienen 1923. Jetzt aber, wie angekündigt, zum Kaffee. Denn keine Stadt ist stärker von Kaffee geprägt als Triest. Dabei waren die Venezianer die Ersten, die mit Kaffee in Berührung kamen. Ein Gesandter brachte die Bohne im Jahr 1570 aus dem Orient mit. Die Signori der Serenissima probierten und verzogen angewidert das Gesicht. Sie blieben lieber bei ihrem süßen, dickflüssigen Kakao, der aus dem neu entdeckten Kontinent im Westen kam. Triest dagegen erkannte das Potenzial und monopolisierte den Handel. Das Marketing war erfolgreich. Statussymbol. Wachmacher, Medizin gegen alle Leiden und das Wichtigste vielleicht, Aphrodisiakum. Die Kaffeehäuser wurden die Adelspaläste der Kaufleute. Hier durfte zudem frei geredet werden, hier gärte es, hier versammelten sich bald Revoluzzer. Die Kaffeehäuser gaben den Wutbürgern ihre konspirativen Treffpunkte. So trafen sich im 1830 gegründeten Tomaseo die Irredentisten, die Triest lieber unter italienischer als unter österreichischer Herrschaft sehen wollten, so wie in Venedig im Florian. Eine Einstellung, die durchaus lebensgefährlich war. Auch Attentatspläne gegen den Kaiser in Wien wurden geschmiedet. Nun muss man wissen, dass Triest nicht bloß 100 Jahre lang zu Österreich gehörte, wie Venedig oder Grado, sondern mehr als 500 Jahre. Erst dank des Geldes der Habsburger wurde aus der Fischersiedlung ein bedeutender Seehafen. Aber Undank ist eben der Welt Lohn. Bald kamen auch die Literaten. Im Kaffeehaus bist du unter Menschen, aber allein, heißt es. Und bis heute ist das passende Kaffee in Italien eine Glaubensfrage, genau wie der Fußballverein. Angeblich wechselt man eher den Lebenspartner als den Lieblingsclub. Und so ähnlich ist es mit dem Ort des ersten Kaffees am Morgen. Der Espresso aus fauchenden Siebträgermaschinen gehört zum Leben wie das Schwätzchen mit dem Barista und der Blick in die rosafarbene Gazzetta dello Sport. Eine Zeitung, über die ich in einem der nächsten Podcasts sicher noch mal ein bisschen mehr erzählen werde. Erst danach beginnt der Alltag. Auch ein Espresso zum Abschluss des Abends ist für viele Italiener heilig. Insbesondere für meinen Schwiegervater. Aber wie bekommt man einen wirklich guten Kaffee, eine perfekte ölige Pfütze, einen Godshot, wie es die Enthusiasten nennen, mit Bordmitteln hin, also ohne gewaltige Siebträgermaschinen? Wichtig ist der Durchlauf. Espressomaschinen müssen ständig in Betrieb sein. Mindestens 50 Espressi pro Tag sollte sie schaffen, erklärte mir vor ein paar Jahren Enrico Maltoni, der die größte Sammlung von Kaffeemaschinen weltweit besitzt. Sein Museum ist in der Nähe von Mailand, lohnt sich. Einen Porsche jagt man ja auch nicht zweimal auf die maximale Umdrehungszahl und lässt ihn dann in der Garage stehen. Apropos Auto, auch wegen der Ausstoßmenge sind die Cafés an den italienischen Autogrill-Raststätten so unverschämt gut. Il buon caffè si beve al bar, sagt Maltoni. Und so sehr ich alle meine deutschen und österreichischen Freunde um ihre tollen Espressomaschinen beneide, in Italien kenne ich niemanden, der so ein Wunderwerk daheim hat. Il buon caffè si beve al bar. Ein kurzer historischer Exkurs. Einst trank man den Kaffee wie Tee. Man übergoss das Pulver aus den Bohnen einfach mit heißem Wasser. Manchmal filterte man das Pulver heraus und manchmal nicht. Und wie es mit unserem Bürokaffee geht, wurde der Kaffee schnell schal, kalt, bitter. Wäre es nicht möglich, einen Kaffee all'espresso zu machen? Frisch und genau dann, wenn der Kunde ihn ordert? Der erste Geniestreich erfolgte im Jahr 1901 von einem Tüftler namens Luigi Bezzera. Wasser wurde in einem großen Kessel bis zum Verdampfen erhitzt und durch ein Ventil nach draußen entlassen, wo es auf den gemahlenen Kaffee traf. Nicht schlecht, aber immer noch eine ziemlich bittere Angelegenheit, denn das Wasser war meist schon Wasserdampf und der ist heißer als 100 Grad. Das Kaffeepulver verbrannte, das Getränk schmeckte entsprechend. Aber immerhin, der Kaffee kam frisch dampfend zu den Kunden. Für die ersten Ungetüme brauchte man ein Patentino, eine Bedienerlaubnis. Und der Bedienende hieß nicht Barista, sondern Macchinista, Maschinist. Hin und wieder explodierte ein Kessel. Erst 1948 hatte Achille Gaggia die Königsidee. Ein Kolben, den der Maschinist mit einem Hebel bediente, brachte ordentlich Druck auf das Wasser, um es durch das Kaffeepulver zu pressen. So musste das Wasser nicht mehr kochend heiß sein und endlich entstand unter dem Druck von 9 Bar die Crema, die leicht schaumige Espressokrone, die zunächst unter dem Verdacht stand, giftig zu sein. Oder zumindest ein Gepansche des Barmanns. Con Crema Naturale mussten die Hersteller der Maschinen beschwören. Aber bei aller Liebe, diese 9 Bar Druck kann ich nicht aufbringen. Zwar hatte ich mir immer eine Siebträgermaschine anschaffen wollen, aber als ich sie mir endlich leisten konnte, traf ich eben den Kaffeemaschinensammler Maltoni, der mir davon abriet. Und deswegen trinke ich meinen Kaffee jeden Morgen in der Bar bei Pino. Und so ist das Buch »Meine Bar in Italien« entstanden. Aber das ist eine andere Geschichte. Und deswegen treffe ich in Triest Paolo. Er ist als kleines Kind in einen Kessel Kaffeebohnen gefallen und weiß daher alles, wirklich alles über Kaffee. Während Enrico Maltoni mit seinem technischen Wissen unschlagbar ist, punktet Paolo mit Zunge und Gaumen. Dass er seine Passion zum Beruf gemacht hat, ist typisch italienisch. Er ist Handelsreisender in Sachen Kaffee, vertritt eine mittelgroße Marke und ist für Venetien und das Friaul zuständig. 60.000 Kilometer fährt er im Jahr. Aber am Ende jeder Reise, ob in den Nachbarort oder von Triest nach Treviso, wartet am Ende ein guter Kaffee. Es ist Anfang Juli, das Wetter zeigt sich gewittrig und auch Paolos Stimmung ist umwölkt. Ich war gestern zur Generaluntersuchung bei einem neuen Arzt, erklärt der große Mann mit den breiten Schultern, gerade 60 Jahre alt geworden. Und er fragte mich, seit wann ich denn Diabetes hätte. Was für Diabetes, fragte ich. Und er, ja, Sie haben eindeutig Diabetes. Wir müssen mit einer strengen Diät anfangen. Und ich? aber erst ab September. Eine sehr italienische Antwort, würde ich sagen. Als Kompromiss hat er heute den Tag mit einem grünen Tee begonnen, was eine freudlose Angelegenheit ist. Und Kaffee ist sicher nicht schuld an seiner Diabetes. Er trinkt nur 2 Pfützchen am Tag. Jetzt aber bestellt er einen Kaffee, was in Italien immer ein Espresso ist und in Triest auch einfach Nero genannt wird. Triest hat tatsächlich eine eigene Kaffeesprache entwickelt. Ein Kaffee Macchiato ist ein Capo, ein Cappuccino ist ein Kaffee Latte. Komisch, aber wahr. Paolo selbst hat auch keine Siebträgermaschine daheim, sondern nur eine Mokka, womit diese hübschen, meist silbernen Kännchen gemeint sind, fast immer von der Firma Bialetti, die direkt auf den Herd gestellt werden und das kochende Wasser nach oben durch das Kaffeepulver steigen lassen. Auch wenn das, was aus der Maschine kommt, im deutschen Sprachgebrauch gern Espresso genannt wird, ist es doch in Italien eine eigene Gattung. Und das oft benutzte deutsche Wort Espresso-Kännchen ist irreführend. Daher ziehen wir in diesem Podcast das italienische Mokka durch. Übrigens mit einem K. Kein Espresso, aber eben auch kein Filterkaffee. Mokka eben. Es gibt, auch das ist typisch Italien, keinen großen, lebensverändernden Tipp, um einen guten Kaffee hinzubekommen. Es sind 2-3 Details, die entscheidend sind. Paolo empfiehlt, vor allem gemahlenen Kaffee, und das gilt also auch für Filterkaffee-Leute, im Kühlschrank aufzubewahren. Bei ganzen Bohnen könne es zumindest nicht schaden. Falls vom Tag gemahlener Kaffee übrig geblieben ist, einfach in ein Plastiktütchen umfüllen und in den Kühlschrank tun. Was fast immer jeden Kaffee verbessert, natürliches Mineralwasser statt Leitungswasser nehmen. Leitungswasser ist meistens zu kalkhaltig und die Partikel können schnell die feinen Filter verstopfen, was dem Kaffee die Wirkung nimmt, erklärt mir Paolo. Und da haben wir es. Es ist nicht die große Magie, sondern der Blick für die Kleinigkeiten. Und auch hier zeigt sich die italienische Philosophie, der Materia prima bedingungslos zu vertrauen und ihr ein bestmögliches Dasein zu garantieren. Am Tag nach meinem Treffen mit Paolo klingelt das Telefon. Eine unbekannte italienische Handynummer. Normalerweise antworte ich nie bei unbekannten Rufnummern und sehr oft auch nicht bei Bekannten. Aber dieses Mal tat ich es. Und das war ein großes Glück. Denn am Telefon meldete sich Matteo, ein Kollege Paulos. Die Anfrage eines Deutschen nach dem perfekten Kaffee hatte in der Rösterei schnell die Runde gemacht. Aber vielleicht haben die Kaffee-Enthusiasten ja auch nur Angst, dass ich ihr kulturelles Erbe versaue in diesem Podcast. Jedenfalls, wenn Paolo schon als ausgesprochener Kenner gelten darf, ist Matteo halb Mensch, halb Kaffeebohne. Für den Lebensmittelchemiker müsste eine Steigerung des Wortes Leidenschaft erfunden werden, wenn es um Kaffee geht. 1,5 Stunden dauert das Telefonat und noch einmal 1,5 Stunden brauche ich, um meine Notizen in lesbare Form zu bringen. Hier kommen für euch die wichtigsten Stichworte. Ich zitiere ab jetzt Matteo. Wenn du bei mir die Schränke öffnest, findest du 2 Dutzend Kaffeemaschinen jeder Art. Aber das gehört wohl zu meinem Beruf dazu. Natürlich kannst du auch einen guten Kaffee ohne Siebträgermaschine machen. Jede Zubereitungsform hat Vor- und Nachteile. Aber die Methode, die unsere Tradition des gemeinsamen Genießens am besten trifft, ist das Mokka-Kännchen. Jetzt ich nochmal kurz. Im Original spricht Matteo von Convivialità, das so schwer zu übersetzen ist wie die Spaghettata. Die vom Wörterbüchern vorgeschlagene Geselligkeit trifft es nicht genau. Matteo weiter. Ich selbst habe 3 Mokka-Kannen daheim, von der Single-Edition bis zu der ganz großen Kanne für 10 Personen. Aber die Prinzipien bleiben dieselben. Das Wasser für den Kaffee sollte Zimmertemperatur haben oder sogar leicht angewärmt werden, damit dem gemahlenen Kaffee jeder thermische Stress erspart wird. Das Wasser solltest du bis knapp unter maximalen Füllstand eingießen. Das Kaffeepulver, das genau bis zum Ende des Trichtereinsatzes reichen sollte, darf nicht gedrückt werden und muss schön gleichmäßig gestrichen sein. Keine zu heiße Flamme. Kaffee in den Kühlschrank oder nicht in den Kühlschrank? Keine einfache Frage. Denn der Kühlschrank hilft zwar bei der Bewahrung der Aromen, aber der Kaffee, ob Bohne oder gemahlen, sollte rechtzeitig vor der Zubereitung aus dem Kühlschrank geholt werden, um Zimmertemperatur zu erreichen. In den Raccoglitore, das kann ein Oberteil, solltest du ein paar Tropfen Wasser geben, gerade so, dass der Boden bedeckt ist. Das sorgt dafür, dass die ersten Kaffeetropfen nicht auf das glühend heiße Metall treffen und für unangenehm bittere, verbrannte Noten sorgen. Die Flamme so schnell wie möglich abstellen, wenn die ersten Tropfen aufgestiegen sind. Bitte nie Leitungswasser nehmen, es ist praktisch immer dem natürlichen Mineralwasser unterlegen. Es folgen ein paar komplizierte chemische Begründungen, die das belegen und die ich mit ziemlicher Sicherheit nur unvollständig wiedergeben könnte. Wer mit Milch für einen Cappuccino-Schaum arbeiten will, sollte frische Vollmilch nehmen. Nur die gibt die perfekte Creme. Wer dagegen einen Schuss kalte Milch bevorzugt, ist mit fettreduzierter Milch am besten beraten. Auch hier frisch, nicht pasteurisiert. Zucker dient nicht nur zum Süßen, sondern auch als Geschmacksverstärker. Das gilt im positiven wie im negativen Sinn. Schlechter Kaffee wird durch Zucker noch schlechter. Ich plädiere für weißen Zucker, weil andere Zucker und Süßstoffe zu viel Eigengeschmack mitbringen. Ideal sind 2 Gramm Zucker für einen Espresso. Das ist etwa ein halbes Tütchen. Wenn du noch Fragen hast, melde dich jederzeit. Welche Fragen, lieber Matteo, hätten nach unserem Gespräch denn noch offen bleiben können? Grazie di cuore. Und weil Sommer ist, geht es jetzt wieder ans Meer. Ich lese euch ein Kapitel aus Mein Leben am Strand vor, was bei Lesungen immer sehr, sehr gut ankommt. Es geht auch anders, der Danebenbenehmer. Wahrscheinlich fragt ihr euch, gibt es unter all diesen geschmeidigen Italienern am Strand einen, der das alles nicht versteht, der die feinen Regeln des sommerlichen Miteinanders bricht, der die Grenzen der Signorilità sprengt, der sich aus Ignoranz unangenehm daneben benimmt? Aber ja, so ein Trampeltier gibt es. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich präsentiere euch voller Stolz Alberto. Der Name ist geändert, wie bei einigen, aber nicht bei allen. Und wie bei allen handelt es sich um eine schmerzhaft reale Person. Er ist ein gedrungener Typ, gleichmäßig gebräunt, mit vollem Haar, kleinem, aber nicht unangenehm hervorstehenden Bierbauch und ordentlich sitzender Badehose. Er sieht aus wie viele recht gut situierte Italiener mit Saisondauerkarte, auf die man an diesem Strandbereich trifft. Und man würde nichts Arges vermuten. Meine Schwiegermutter war die erste, die mich gegen ihn aufstachelte, als sie mich, als ich neu zur Familie stieß, mit dem Strand und seinen Personen vertraut machte. Seit 20 Jahren kommt er auf jedes unserer Feste, von allen von uns. Aber glaubst du, dass er ein einziges Mal auch nur einen Kaffee ausgegeben hätte? Geiz und mangelnde Gastfreundschaft sind in Italien, was ich schon vor 20 Jahren verstanden hatte, ein schwerwiegender Vorwurf und das völlig zu Recht. Alle geizigen Menschen, die ich in meinem Leben kennengelernt habe, waren zugleich äußerst unsympathisch, denn Geiz kommt mit vielerlei Beifang daher, darunter Neid, Verklemmtheit, Bauernschleue, manipulativer Persönlichkeit und Main Character Syndrome, einem etwas unscharfen neuen psychologischen Begriff, der in etwa beschreibt, dass sich die Welt ja ohnehin nur um einen selbst drehe und man niemandem etwas schulde. Die sozialen Medien helfen allen Gefährdeten dabei kräftig, sie in ihrem Wahnglauben zu bestätigen. Kurzer Exkurs zu meiner Schwiegermutter. Sie kommt seit 20 Jahren in jedem meiner Italien-Bücher vor. Aber seit 2 Sommern geht sie nicht mehr an den Strand, was wir alle sehr bedauern. Sie sieht nicht mehr gut und hat Angst, am Strand unglücklich zu stürzen. Zurück zu Alberto, dem Danebenbenehmer. Erstens macht er gern meinen Akzent nach, was ich bei unseren ersten Begegnungen weggelächelt habe, inzwischen aber unfassbar unverschämt finde. Eine meiner letzten Begegnungen mit ihm war just vor dem Café Manzoni, ich weiß es noch genau. »Ich habe dich noch gar nicht am Strand gesehen«, fragte er mich. »Doch, ich war gestern Nachmittag dort, ieri pomeriggio.« Weil ich das R nicht rollen kann, wiederholte er übertrieben mit röchelndem R mein ieri pomeriggio und freute sich über seine brillante Imitation, während ich ihn gern mit Würgemalen im Halsbereich heimgeschickt hätte. Zweiter Exkurs in diesem Kapitel. Auch viele Italiener können das R nicht rollen, darunter meine ältere Tochter. Langjährig geübte Sprecher können es aber überspielen, indem ihr geröcheltes R fast so klingt wie ein gerolltes R. Früher hielt man das für behebbar. Meine Schwester bekam im Schauspielunterricht die Aufgabe, 20 Minuten am Tag schnell hintereinander DT, DT, DT zu sagen, um die vordere Zungenspitze zu trainieren. Doch inzwischen weiß man, dass das rollende oder nicht rollende R angeboren ist und keine Übung dabei hilft, es sich drauf zu schaffen. Etwa 20% aller Menschen können es nicht. Ein berühmter Nichtkönner war Gianni Agnelli, der große Playboy und Fiat-Chef. Er hat das R ganz bewusst röchelnd ausgesprochen und einfach behauptet, ich spreche es richtig aus, ihr anderen macht es falsch. In dieser Position bin ich noch nicht. Die Aktion, die Alberto am ganzen Strand und auf jeden Fall in meiner Familie zur Persona non grata machte, war folgende. Mein Schwiegervater lud zum 70. Geburtstag, der Feierort, seine Dachterrasse am Haupthafen. Er ließ sich nicht lumpen, bestellte einen Cateringbetrieb und verschickte Einladungen. Auch wir waren ordentlich eingebunden, aber für einen solchen Geburtstag gehörte sich das ja auch. Mein Schwiegervater lud die ganze Strandklique seiner Generation ein. Die, der Geburtstag ist schon 16 Jahre her, wenig deckungsgleich mit den aktuellen Personen in dem Strandbuch ist. Auch Alberto erhielt wohl oder übel eine Einladung. Am nächsten Tag kam Alberto zu uns unter den Sonnenschirm und sagte, er könne nicht kommen, habe aber die Einladung an eine Cousine weitergegeben, die mit ihrer Freundin an jenem Tag zufällig in Grado sein werde. Wohlgemerkt, eine Cousine, die niemand von uns kannte. Und selbst wenn, na, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Mein Schwiegervater hatte die Größe, nichts zu sagen. Eine Größe, die ich vermutlich nicht aufgebracht hätte. Meine Frau konnte auch nicht an sich halten und bemerkte, na, das sind aber keine Konzertkarten. Alberto lachte, als hätte meine Frau einen köstlichen Scherz gemacht. Und tatsächlich tauchte eine Woche später auf der Feier meines Schwiegervaters die Cousine mit ihrer Freundin auf und ließ es sich gut gehen. Wir können ganz beruhigt sein. Es gibt in jedem Land, an jedem Strand und an jedem Meer Tölpel, Egomanen und Idioten. Un cretino, würde Valentina sagen. Inzwischen ist Alberto auch schon jenseits der 70 und seltener am Strand und er erkennt mich vermutlich nicht mehr. Ich laufe jedenfalls grußlos an ihm vorbei. Diese Gnadenlosigkeit hätte ich vor 20 Jahren nicht gehabt. Nun habe ich sie. Denn ich will unbedingt verhindern, dass ich als Erwiderung meines Buongiorno ein geröcheltes, mir den Tag verderbendes Buongiorno zurückbekomme. Nachtrag kurz vor Drucklegung des Buches. Ich hatte ein schlechtes Gewissen, über einen zumindest entfernten Freund meines Schwiegervaters so übel zu sprechen, auch wenn ich seinen Namen geändert habe. In Wirklichkeit heißt er Luigi. Ha! Also saß ich an einem Septemberabend mit dem Schwiegervater zusammen und schilderte ihm den Inhalt dieses Kapitels. Er konnte sich zunächst an nichts davon erinnern, ein wahrer Signore. Diese Fähigkeit, Dinge zu verdrängen, möchte ich auch mal haben. Dann fiel ihm doch noch etwas ein. Alberto, alias Luigi, stand nämlich einmal vor meiner geschätzten Schwiegermutter an der Supermarktkasse und musste 8 € bezahlen, hatte aber nur große Scheine im Geldbeutel. Was ich bislang nicht erwähnt hatte, er ist sehr wohlhabend, ihm gehören in Grado mindestens 3 Wohnungen und in Turin ein paar mehr Familienhäuser. Mirella, fragte er, hast du vielleicht 10 €? Mirella gab sie ihm und wartet bis heute auf die Rückzahlung. Dass sie von sich aus nie nachgefragt hat, versteht sich von selbst. Quod erat demonstrandum, hätte mein 9-mal kluger Mathelehrer unter dieses Kapitel geschrieben.
Bücher unterm Sonnenschirm.
Heute schwanken wir ordentlich zwischen guter Laune und brettharten Fakten. Ich hoffe, das macht euch nichts aus. Hier kommt ein knallharter Krimi mit einer genialen Grundidee. 5 Winter von James Kestrel. Wir sind im Jahr 1941. Ein brutaler Mord an einem jungen Paar auf Hawaii steht kurz vor der Aufklärung. Doch dann kommt Pearl Harbor, der Angriff der Japaner. Und der Protagonist, Detective Joe McGrady, ist gerade in Hongkong, wird dort verhaftet und verschleppt und taucht ausgerechnet in Japan unter. Nach 5 Wintern, also nach dem Ende des Krieges, kehrt McGrady als Privatdetektiv nach Hawaii zurück, fest entschlossen, den Fall, der ihn nie losließ, endlich abzuschließen. Ein richtig heißer Thriller und eine Liebesgeschichte dazu. Das Buch ist mit Preisen überschüttet worden und ich bin mir ziemlich sicher, dass Hollywood sich auch schon die Rechte gesichert hat. Also, lest es jetzt und wenn der Film mit Brad Pitt kommt, könnt ihr lässig abwinken und sagen, na, habe ich schon gelesen. Und jetzt gibt es 5 Tipps für Gorizia. Gorizia ist die europäische Kulturhauptstadt 2025 und der Tourismus geht ordentlich ab. Vielleicht plant ihr ja einen Besuch dort. Meine Töchter haben dort ihre Schulzeit verbracht und sind dort bestens vernetzt. Und deswegen gibt euch Beatrice jetzt Ausgehtipps.
Hallo, ich bin wieder Beatrice und da Görz oder Gorizia dieses Jahr Europas Kulturhauptstadt ist, werde ich einige Tipps geben. Also ich habe dort das Gymnasium besucht und habe viele Freunde, die in Görz leben. Einer von ihnen, Filippo Plett, hat vor ein paar Monaten sein eigenes Lokal eröffnet und das heißt Fils. Er bietet lokale Weine und frische Produkte, leckere Cocktails und vieles mehr. Tatsächlich kommt er aus einem familiengeführten Restaurant in Görz und das heißt Maida. Görz liegt auf den Grenzen mit Slowenien und teilt viele kulinarische Traditionen. Eine Trattoria, die man nicht verpassen darf, ist Trattoria da Gianni. Charakteristisches Restaurant, berühmt für seine riesigen Portionen. Und das Hauptgericht ist das Lubianska. Das ist eine Art Schnitzel, aber gefüllt mit Schinken und Käse. Neben Teatro Verdi findet man mehrere Lokale, entweder zum Frühstücken oder am Abend zu Aperitivo. So, ich wünsche euch eine schöne Zeit in Gorizia.
Hier ist Stefan wieder. Ich wollte Beatrice noch ergänzen, dass die Trattoria da Gianni so große Lubianska-Portionen macht, dass sie die Lubianska in einem Pizzakarton servieren. Der passt nämlich auf keinen Teller mehr, dieses Schnitzel. So, ein Tipp noch von mir ist die Trattoria alla Luna, die schon in der 3. Generation von derselben Familie geführt wird. Bei Elena gibt es typische Spezialitäten, köstliche Aufschnittplatten, Gnocchi mit Bratensoße, Gulasch, Cevapcici und eine fabelhafte Weinauswahl. Ihr merkt schon an der Speiseauswahl, wir sind sehr, sehr nah dran an Slowenien. So, ihr Lieben, ich habe richtig Lust auf Kaffee bekommen. Ihr bestimmt auch. Die Folge ist fast zu Ende. Ich gehe gleich zu Pino, bestelle einen Kaffee, der bei uns Espresso heißt und, wie wir gelernt haben, in Triest Nero. Was gibt es Neues vom Schreibtisch? In ein paar Wochen kommen 2 neue Bücher raus, darüber reden wir bald. Aber aktuell gibt es meine Porzellanmanufaktur als Hörbuch, alle 3 Teile, gelesen von dem Schauspieler Nils Kretschmer. Worum geht es? Um eine Familiendynastie zwischen Stunde Null und Wirtschaftswunder, direkt an der Grenze zwischen West und Ost. Um eine Manufaktur in Scherben, um 2 Schwestern, die um den Wiederaufbau kämpfen. Der Bruder ist im Krieg verschollen. Deutschland 1947 liegt in Trümmern. Es ist ein Überlebenskampf zwischen Schwarzmarkt, Schmuggel und Spionage. Hört doch mal rein. Und wie ihr wisst, jeden Freitag gibt es von mir die mediterrane Wochenschau auf postausitalien.com mit Neuigkeiten aus Grado und der Adria. Kostenlos und werbefrei natürlich. Ihr könnt die mediterrane Wochenschau ganz einfach oben auf der Startseite abonnieren. Apropos abonnieren. Abonniert auch diesen Podcast, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und empfiehlt ihn gern weiter. Würde mich riesig freuen. Bis bald. Das war Radio Adria, der Italien-Podcast. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert den Podcast und lasst uns eine Bewertung da. Das hilft uns, noch mehr Menschen zu begeistern. Für mehr Italianità folgt mir auf Instagram oder besucht meinen Blog postausitalien.com. Grazie mille und bis zur nächsten Folge. Bleibt Dolce Vita!